Der ist ja auch ganz unterschiedlichen Prozessen gefolgt und war seiner Seele immer treu, was ihm zum guten Schluss eingebracht hat, dass er am Kreuz landet.
Wege aus der Mitte. Bewusstseinsentfaltung für Mensch und Unternehmen. Ein Podcast von Theresia Maria Wuttke. Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe. Diese Folge trägt den Titel Was hat das Osterfest mit Bewusstseinsentfaltung zu tun? Eine Osterreise in die Tiefen unserer Seele. Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Theresia Maria.
Guten Morgen, Ulrich.
Wir wollen heute ein bisschen einsteigen in das Osterthema, sehr aktuell und wieder aus dem Blickwinkel der Tiefenpsychologie. Voranstellen will ich ganz kurz, dass ich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema mich daran erinnert habe, dass ich vor 40 Jahren das Musical Jesus Christ Superstar mal gespielt habe, und zwar die Rolle des Judas. Das war meine erste richtig große Herausforderung an einem Musical. Und darüber ist mir unter anderem klar geworden, dass die Verklärung der Ostergeschichte und dieses, das sehr an die Oberfläche und sehr an diese Kommerzoberfläche gezogene Osterbewusstsein, was bei vielen Menschen nur noch übrig ist, dass das wirklich dünn ist und schade. Und dass für mich damals durch die Auseinandersetzung mit diesem Musical klar geworden ist, worum es da eigentlich geht. Und dass man diese Geschichte auch ganz modern verstehen kann. Und hier in Wien, wo ich wohne, wird jedes Jahr zu Ostern dieses Musical aufgeführt mit hochklassigen Musical-Darstellern. Und es kommen ganz viele junge Leute rein und sehen sich das an und setzen sich mit diesem Thema nochmal neu auseinander. Und wir wollen heute auch nochmal einen neuen, frischen, aktuellen Bezug schaffen zu diesem Thema Ostergeschichte. Und die Grundlage für unsere Auseinandersetzung ist ein Text, den du, Theresia Maria, geschrieben hast. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dieser Text Ostern einmal anders?
Ich habe in meiner Zeit als Psychologin, als ich in einer Klinik gearbeitet habe, hatte ich einen wunderbaren Chef, der uns eingeladen hat, solche Feste anders zu verstehen.
Von dem hast du schon mal erzählt im letzten Podcast.
Und das hat mich so fasziniert. Und da habe ich mir das dann später einfach mal aufgeschrieben und nochmal durchgearbeitet. Und bin so ganz dankbar, dass er das uns an uns herangetragen hat in der Klinik. Das war eine psychosomatische Klinik im Allgäu. Und er ist davon ausgegangen, wie wir, die dort gearbeitet haben, dass es die Seele ist, die heilt. Und die Seele wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, das hat er als eine große Aufgabe verstanden. Und vor allen Dingen wieder in den Bereich der Medizin.
Du hast ja gesagt, dass C.G. Jung derjenige war, der eigentlich diesen Aspekt der Seele in die Tiefenpsychologie oder überhaupt in die Psychologie mit reingebracht hat, ne?
Ja, genau. Und das ist schon ein großes Geschenk. Und aus dieser Zeit stammt das. Und ist wahrscheinlich genauso lange her wie das, was du gerade von deinem Musical erzählt hast.
Okay, dann reden wir nicht so sehr von, wie lange das her ist, sondern sehen, dass es immer noch aktuell ist.
Ja, weil es zeitlos ist, ne?
Genau. Ja, die Essenz. Diesen Text, Ostern einmal anders, den werde ich als Link in die Shownotes stellen. Also wer den nachlesen möchte, nochmal nachwirken lassen möchte, bekommt da den kompletten Text. Wir gehen heute nur auf einzelne Aspekte ein. Und anfangen würde ich aber ganz gern nochmal mit einer ganz kurzen Wiederholung von diesem Prinzip der Archetypen. Ich zitiere eben aus deinem Text, hier steht, wir folgen von uns selbst oft völlig unbemerkt diesen Seelenkräften, die der Psychoanalytiker C.G. Jung Archetypen nennt. Es handelt sich dabei um Kräfte, die sich uns in den handelnden Personen, die wir zum Beispiel aus dem Ostergeschehen kennen, vorstellen. Magst du dazu kurz was sagen?
Ja, das sind aus meiner Sicht eben ganz unbewusste Geschehnisse. Also wenn ich geboren werde, dann lerne ich, es gibt das Osterfest, das Weihnachtsfest und so weiter. Und glaube den Menschen, die mir das erzählen. Und somit bin ich damit schon verbunden und habe natürlich keinen blassen Schimmer, dass das etwas ist, was in meiner Seele seit jeher anwesend ist, die sogenannten Seelenkräfte. Das habe ich mit vielen Menschen gemeinsam. Und nur dadurch, dass ich mich in diesen Ausbildungen befunden habe und diesen Beruf gewählt habe, habe ich überhaupt tiefer gelernt und verstanden, dass diese Kräfte immer in uns wirken, wenn auch sehr unbewusst. Und dass es einfach schön ist, sie ins Bewusstsein zu holen, weil wir dadurch unser Menschsein viel bewusster entfalten können mit seinem inwendigen Kern, unserem höheren Selbst.
Das erinnert mich gerade daran, wie ich Kirche in meiner Jugend erlebt habe, bei diesem einen Pastor, der mich damals sehr geprägt hat. Da hatte ich nämlich das Gefühl, es geht nicht darum, eine Geschichte zu glauben, die mir von außen auferlegt wird, sondern mich eigentlich daran zu erinnern, dass es Entsprechungen in mir gibt und dass dieses Erinnern, dieses sich im Innern öffnen für etwas, was man in seinem kindlichen Bewusstsein schon voll da hat, dass das etwas ist, was für mich Religiosität ausmacht.
Religion hat ja eigentlich die Wurzel in Religio, die Rückbindung, was nicht unbedingt mit der Religion in Verbindung stehen muss, also unsere Rückbindung zum Prinzip des Lebens.
Genau, und was C.G. Jung dann Archetypen nennt, das finden wir in der Ostergeschichte. Und du hast durch diesen Text mal eine Möglichkeit gegeben, uns mit diesen einzelnen Aspekten auseinanderzusetzen und es dadurch tiefer zu verstehen, was damit gemeint ist und wo wir das in uns finden können.
Genau.
Magst du anfangen mit dem zentralen Punkt, Jesus? Wie würdest du Jesus als archetypisches Bild, als archetypische Person verstehen?
Also für mich ist es ein Bild, was im Außen erscheint, was übrigens uralt ist, viel älter als das Christentum. Es gab schon zu anderen Zeiten, vor vielen tausend Jahren, immer den Jüngling, der sein Leben hingegeben hat für seinen Clan, für seinen Stamm. Und das finden wir jetzt wieder auch in der Ostergeschichte. Also, dass Jesus im Grunde genommen das Bild ist für unser höheres Selbst, nach dem wir uns ausrichten können, um das, was wir tatsächlich sind, zu entfalten. Und auf diesem Wege begegnen wir ja ganz unterschiedlichen Prozessen, so wie das auch Jesus uns gezeigt hat in seiner Geschichte. Ne? Der ist ja auch ganz unterschiedlichen Prozessen gefolgt und war seiner Seele immer treu, was ihm zum guten Schluss eingebracht hat, dass er am Kreuz landet. Und das natürlich in die Moderne zu übersetzen, ist herausfordernd, aber geht.
Ja. Und welche Funktion hat dann Judas in unserer Seele?
Naja, ich mache es mir da ganz einfach. Wenn ich authentisch sein will, dann räume ich ja im Vorfeld durch viele Prozesse vieles an Narrativen, an die ich geglaubt habe, zur Seite, um überhaupt erstmal zu mir durchzudringen, mit Hilfe meines höheren Selbst. Und Judas ist für mich so eine ganz zentrale Figur in meinem eigenen Innern, nämlich der Verräter. Und nun könnte man glauben, das passiert immer von außen, dass mich jemand verrät oder dass jemand mir irgendetwas antut, was dann ein Verrat ist. Das passiert ja oft unter Freunden und so weiter. Aber ich habe herausgefunden, dass das im eigenen Innern viel häufiger passiert als außen. Nämlich, wenn ich weiß und spüre zum Beispiel, wofür ich gerade unterwegs bin, und dann kommen die ganzen Bedenkenträger vorbei und sagen, das kannst du nicht machen, weil und so weiter und so weiter, dann verrate ich das, wofür ich gehe. Also das sind unzählige Momente, wenn man darüber mal ernsthaft nachdenkt, wie oft wir uns selbst verraten mit dem, was wir sind. Das ist ziemlich häufig und das passiert tatsächlich öfter als im Außen der Verrat meinetwegen einer Freundin oder eines Freundes, wo wir uns dann aufregen und gar nicht wieder einkriegen, aber oft gar nicht mitbekommen wir, dass wir das die ganze Zeit selber tun.
In deinem Text schreibst du, die Kunst ist es, den Judas in sich selbst anzunehmen, die eigenen Werte immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, sich weiter nach innen auszurichten und die Selbstverurteilung hinter sich zu lassen.
Genau. Und das ist auch wirklich herausfordernd. Also zu mir zu stehen und dann auch diese Trauer zu leben, wie oft ich mich verraten habe aus Angst, dass ich nicht gesehen werde, dass ich nicht anerkannt werde, dass ich nicht zur passenden Gruppe dazugehöre, ja. Also das, was Menschen immer wieder erleben. Da gibt es jemanden, der sagt mir, was richtig ist, und ich wage es zu sagen, nein, das sehe ich völlig anders. Aber dann muss ich damit rechnen, dass ich ausgeschlossen werde aus einer bestimmten Gemeinschaft. Ob das jetzt eine kirchliche Gemeinschaft ist, eine politische Gemeinschaft oder was auch immer. Ausschluss droht pausenlos, auch Ausschluss in der Familie. Und das ist das Tiefste, was uns trifft, weil wir darauf angewiesen sind, in Verbundenheit zu bleiben. Und deshalb ist das gar nicht so einfach, das zu lernen und das auszuhalten. Weil es immer einen hohen Preis kostet.
Das ist sehr klar. Welche Funktion in unserem Innern sind dann die Jünger, die in der Zeit, wo Jesus sie am meisten braucht, einschlafen?
Das finde ich ganz ähnlich. Wenn ich das auf meinen inwendigen Prozess betrachte, dann habe ich ja verschiedene Kräfte, die mich unter Umständen unterstützen, meine Mission zu leben, ja, meinen Purpose zu leben. Und das sind ja auch Kräfte in mir, die mich unterstützen. Die habe ich entweder drin oder draußen. Wenn es gut geht, beides. Und wenn es dann aber darum geht, weiter voranzukommen und vielleicht mit einer Sache in die Welt zu treten, von der ich schon ahne, na, da kann es viel Widerstand geben, dann gibt es so nebulöse Geschichten in meinem Brain, wo ich sagen würde, da falle ich in Narkose oder also die Jünger, die dann einschlafen, das kennen viele Menschen heute ganz modern als Gehirnnebel. Genau, und das sind immer die Momente, wo wir einschlafen oder wo wir zulassen, dass wir nicht wach bleiben, weil wir so eine große Angst davor haben, uns selbst zu zeigen in unserer wahren Größe. Es könnte ja jemand dagegen gehen oder uns für verrückt erklären oder was auch immer. Ja, und dann fängt dieses Geschehen tatsächlich in uns an und wir merken das dann, dass wir müde werden, ja, dass ich sowas wie diesen Gehirnnebel plötzlich habe, ne? Und dann verwerfen wir das Ganze und sagen, ach wieso, bisher ist es ja auch gut gegangen. Da musst du doch nicht mit rauskommen, kannst es ja auch eine Nummer kleiner machen, musst ja nicht die Leute provozieren, ne? Und dann schlafen sie alle ein. Und dann stehe ich da und meine inneren Jünger sind alle eingeschlafen, aber dann erinnere ich mich, was ich eigentlich wollte. Und das ist so ein Konflikt, der im Innen hin und her geht. Das ist, kann man sich nicht wie einen fortlaufenden Prozess vorstellen, sondern der hat verschiedene Prozessschritte. Und zum guten Schluss kommt ja dann auch dieses Wieso, als Petrus zum Beispiel gefragt wird, warst du nicht auch dabei, ne? Bei Jesus von Nazareth, sagt er, wieso, den kenne ich gar nicht. Und dreimal passiert das und das kann uns genauso gut passieren, so ungefähr, ach nee, so wichtig ist das auch nicht, das lasse ich mal sein oder ich könnte mich auch in einem Unternehmen dann vielleicht anpassen, was man so von mir will und verzichte darauf, authentisch zu sein. Da gibt es so viele Spielmöglichkeiten.
Und andererseits, das finde ich in diesem Musical so besonders, in dem Moment, wo Jesus von allen allein gelassen wird, also noch vor dem Verrat durch Judas, ist er ganz allein mit sich und hat dieses große Solo, also ist eigentlich diese große Musical-Arie, Gethsemane. Und da sehen wir das einzige Mal den Zweifel von Jesus selbst, dass er sich unmittelbar mit Gott konfrontiert und sagt, was du hier von mir willst, ist eigentlich unmöglich. Und ich habe Angst und ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe und ich bin ein ganz normaler Mensch und du verlangst Übermenschliches von mir, um sich dann am Ende von diesem Song zu entscheiden, ganz egal, was passiert, ich bleib mir treu. Hier bin ich, nimm mich so, wie ich bin.
Genau.
Und das geht nur in dieser Einsamkeit.
Das stimmt. Also ich kann sagen, ich habe diese Phasen erlebt in meiner dunklen Nacht der Seele und bin bei meinem Ja geblieben, aber dabei auch an vielen Stationen verstorben. Ich musste ganz viel hergeben.
Okay, bevor wir auf den Aspekt eingehen, und das tun wir gleich noch, würde ich gern noch einmal Pilatus ansprechen. Was ist das für eine Funktion in unserer Seele?
Also der Pilatus, das ist ja derjenige, der weiß, was richtig ist. Und der es ja dann auch schafft, sich die Hände in Unschuld zu waschen.
Oder es zumindest behauptet.
Genau. Und ich glaube, das sind diese ganzen Autoritäten, die wir in unserem Leben erleben, denen wir auch zunächst einmal als Kind glauben und es natürlich nicht in Frage stellen. Aber dann kommen ja verschiedene Prozesse in unserem Leben, wo wir anfangen, das in Frage zu stellen. Und wo wir dann damit konfrontiert werden, stimmt das denn, was mir da gesagt wird, wo ich mich hinterfrage, ja? Und da geht es auch wieder um einen ganz eigenen Prozess, ja, dass ich wieder eigentlich auf mich zurückgeworfen werde, falls ich es zulasse und mich entscheide, nein, ich bleibe trotz allem bei mir, ich bleibe stehen, selbst wenn ich verurteilt werde.
Ja, in deinem Text sagst du, dass Pilatus sich in Selbstgerechtigkeit badet, statt einmal in die Schuhe des anderen zu treten und einige Meilen darin zu gehen. Also dieses sich tatsächlich einmal rein zu versetzen, wie die Person oder der Anteil in mir, der dem entgegensteht, wie der sich tatsächlich anfühlt, wenn ich mich darauf einlasse und das nicht zu verteidigen und nicht von vornherein auszuschließen, weil ich ja meine Position kenne. Das ist ja dann quasi der Weg raus aus diesem Pilatus-Zustand, aus der Selbstgerechtigkeit.
Genau, und das sind also eben auch viele Prozessschritte, bis man es selber bemerkt. Also das ist ja nicht einfach erkannt und getan.
Dann hätte man einen Schalter in sich, den man einfach umstellen kann.
Ja, der mir dann auch genau sagt, ja, so ist es jetzt richtig, bravo, ne?
Genau. Okay, dann finde ich es wichtig, dass wir auch die Maria Magdalena nochmal ansprechen, die in der Bibel so ein bisschen vernachlässigt wird, habe ich immer das Gefühl, aber die hat ja auch eine sehr wichtige Funktion.
Ja, man muss sich nur fragen, wer die Bibel geschrieben hat, um dann die Antwort auch schon zu ahnen.
Oder redigiert hat, ja.
Also Maria von Magdala ist für mich eine der zentralen Figuren. Wenn ich das jetzt mal auf mein eigenes Inneres projiziere, dann ist es der Teil, der egal was passiert, in der Treue bleibt, bei mir bleibt und alles dafür tut, dass ich diese Werdung zum Selbst hin auch schaffe. Ja, sie wäscht ja mit ihren Haaren Jesus die Füße. Sie hat ja viele Dinge getan, die für andere Menschen eher komisch wirken. Und man hat sie ja auch mit Sünde belegt, ja auch nicht ohne Grund. Ich zweifle daran zutiefst, dass das der Fall ist, sondern sie ist für mich die treueste Gefährtin von Jesus oder vielleicht die treueste Gefährtin in mir, die mir zuflüstert, tu das, wofür du hier bist. Sei du selbst, leuchte in der Welt, mitten in der Nacht.
Und in der Musical-Version, um das kurz daneben zu stellen, hat sie auch ihre große Arie. Und da geht es darum, dass sie an ihrer eigenen Liebesfähigkeit zweifelt. Dass sie merkt, dass sie Jesus auf eine Art und Weise an sich ranlassen muss, wie sie noch nie einen Menschen an sich rangelassen hat. Und dass ihr das unglaublich Angst macht. Und was sie tut, ist, das einfach anzuerkennen.
Ja.
Dass sie nicht weiß, wie das geht. Dass es ihr unglaublich Angst macht, aber dass es das ist, was sie tut. Fertig. Ein sehr schlichter Song mit einer sehr tiefen Bedeutung.
Ich glaube, ich werde mir das Musical jetzt noch mal anhören.
Können einen Werbelink hinterlassen in den Shownotes.
Ja, wäre vielleicht wirklich gut. Also ich würde es schön finden, dass man, dass ich es finde.
Es gibt viele Versionen davon und manche sind sehr kitschig, weil Lloyd Webber diese Tendenz hat zu diesen einfachen, weichgespülten Melodien. Aber die allererste Version, das Konzeptalbum heißt das,
Ja.
das ist noch sehr pur. Also da sind auch Rocksänger da. Also Ian Gillan singt den Jesus, Murray Head singt den Judas. Und das ist eine sehr, sehr pure Version, wo es noch gar nicht so Musical-weich gewaschen ist.
Ah,
Das kann ich nur
okay.
empfehlen, dieses Konzeptalbum.
Und stellst du uns das dann irgendwie zur
Ich
Verfügung,
kann
dass
einen
wir das sind?
YouTube-Link in die Shownotes stellen. Sehr gerne.
Ja, sehr gut,
Dann
sehr gut.
wünsche ich viel Spaß bei der Recherche. Ich komme noch mal auf ein Zitat aus deinem Text zurück. Du schreibst hier: Im persönlichen Bewusstsein sprechen diese Archetypen in unsere Visionen und Träumen zu uns. Archetypen sind weder positiv noch negativ. Was meinst du damit?
Also ich will vorausschicken, dass das schwer zu erklären ist, noch schwerer in Worte zu fassen. Aber ich würde es so mal nennen, das sind diese Impulse in meiner Seele, die mit Dringlichkeit handeln, an denen ich nicht vorbeikomme. Also wo ich dann merke, ich muss dem folgen, auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, warum und wohin es geht. Das ist ja oft so in solchen Prozessen. Und ich habe mir da geholfen mit einem Satz, der mir da mal kam in der Meditation, im Nichtwissen weitergehen und dem Prozess vertrauen. Also da muss ich halt meine ganze Kontrolle loslassen. Da hilft alles nichts, ne?
Macht man nicht so gern. Na, du hast auch gesagt, es wäre dir wichtig, dass wir auf dieses Thema von Licht und Schatten als zwei Seiten derselben Medaille nochmal eingehen.
Ja.
Das ist, glaube ich, dieses in dem Moment, wo wir so einen inneren Impuls oder so eine Dringlichkeit in uns nicht verurteilen oder beurteilen, sondern als etwas so Seiendes anerkennen, oder?
Nein, das ist ja dann schon die fortschrittliche Form, kurz vor der Erleuchtung, was du da erzählst. Das passiert ja so nicht. Das heißt, ich habe den Impuls, ich folge einem Impuls und fühle, dass meine Seele dorthin will. Und dann melden sich erstmal die Schattenkräfte. Und die erzählen mir dann erstmal, welch ein Blödsinn das ist oder warum ich das tue und was da für Risiken drin sind und so weiter. Ja? Das heißt, Licht und Schatten gehen immer zusammen. Die meisten Menschen glauben ja, diese meisten Menschen glauben ja von sich, dass sie gute Menschen sind. Ja? Das sind wir, aber Licht und Schatten sind in mir eben auch verbunden. Und wo viel Licht ist, ist eben auch viel Schatten. Das heißt, die Kräfte melden sich praktisch sofort. Jesus war in der Wüste und ist dann dem sogenannten Teufel ja begegnet oder der ihm. So könnte man das sagen. Plötzlich sind diese destruktiven Kräfte da in mir und machen mir den gar aus oder versuchen mir das auszureden und so weiter. Und dann muss ich ja standhaft bleiben und dann komme ich ins Zweifeln und dann bin ich vielleicht auch verzweifelt, ja? Und so weiter, bis ich mich dann hingebe an den Prozess. Und wenn ich dann diese destruktiven Kräfte irgendwann einmal annehmen und umarmen kann, dann ist das sehr fein, aber das sind viele einzelne Schritte. Also so mit annehmen, was ist, ja, ist für mich, Leben ist nicht praktisch, ist nicht lebenspraktisch, weil das ein Prozess ist, der länger dauert.
Da
Ne?
muss man erstmal hinkommen, dass das wirklich ist und nicht vorgetäuscht.
Ja, oder dass man sich auch nicht selber eine Geschichte erzählt.
Ja, genau.
Also wie oft erzählen wir uns Geschichten, von denen wir meinen, sie stimmen, aber sie stimmen einfach nicht. Und das ist das, dass ich sage, dass es diese Ostergeschichte, die hat es wirklich in sich, ja. Und die geht aus meiner Sicht ein Leben lang. Dieses Stirb und Werde ist ja nicht einmal gemacht und getan, ne?
Ja, stirb und werde, das hast du auch zitiert in deinem Text. Das ist aus einem Gedicht von Goethe, das heißt Selige Sehnsucht, die letzte Strophe.
Ja.
Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Das ist dieses Zulassen des inneren Todes und der inneren Wiederauferstehung.
Naja, also dieses inneren Todes, das nennt ja Johannes vom Kreuz die Nacht der Seele. Und jeder, der in der Tiefe mit seiner Seele unterwegs ist, kennt auch diesen Sterbeprozess, kennt die Nacht der Seele. Und so etwas kann deutlich länger dauern als ein Tag. Und alles herzugeben, von dem ich dachte, ich sei es. Und vielleicht kann man es am besten dadurch verstehen, Das, was ich zum Beispiel geworden bin in meinem Beruf, in meinen Rollen und so weiter, alles herzugeben. Wer bin ich denn, wenn ich das alles hergebe? Und dann komme ich erst in diese Erfahrung, aufzuerstehen. Und du siehst ja schon an dem, wie ich das beschreibe, dass das ein längerer Prozess ist. Also man stirbt nicht einmal und dann nach 3 Tagen bin ich wieder auferstanden. Ja, das wäre ja schön. Das ist jetzt mal so beschrieben in der Ostergeschichte, aber diese 3 Tage können deutlich länger dauern.
Ja. Du sagst in deinem Text, archetypische Bewusstseinszustände sind ihrem Wesen nach dynamisch und prozesshafter Natur. Das heißt, der Prozess, der entsteht dann, wenn ich bereit bin, loszulassen von dem, wie ich gedacht habe, dass ich bin,
Genau.
und eine tiefere, echtere, authentischere, ehrlichere Version von mir zuzulassen, mich zu entfalten und den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, du sagst eine andere Version. Diese Wort habe ich auch schon genutzt, aber heute würde ich sagen, die Essenz dessen, was ich bin, die liegt wiederum jenseits der Worte. Und da steigen Leute ja aus, weil sie wollen ja jemand sein. Was machst du dann, wenn der Prozess dich dahin führt? Also wer bist du denn dann, wenn nichts mehr ist? Und kannst du dich dann auf den nächsten Schritt einlassen, auf dieses Nichts, in dem alles ist? Aber das muss man erst mal rausfinden. Da stirbst du 1000 Tode.
Ja.
Das sind in diesen sogenannten Existenzkrisen oder Lebenskrisen Menschen, die todkrank sind, Menschen, die plötzlich ihren Partner verlieren, solche Prozesse ihre Arbeit verlieren, dann kommen wir tatsächlich geführt durch die Seele in solche Prozesse. Und dann stellt uns das Leben eigentlich immer wieder die gleiche Frage: Wer bist du denn? Und kannst du denn das, was da war, hergeben für etwas Größeres, von dem du nicht mal weißt, was es ist?
Ja. Du schreibst hier, kommen wir an den Punkt, wo wir unserem Selbst folgen, dann gilt es, das Ich mehr und mehr herzugeben, sich von unserem Wesen durchdringen zu lassen, das weder Ruhm noch Anerkennung noch Sicherheit braucht. Das ist so eine Zielsetzung. Und kurz vor Ende deines Textes schreibst du noch, irgendwann einmal wollen wir niemanden mehr überzeugen. Stattdessen zeugen wir für das, wofür wir auf die Erde gekommen sind.
Genau.
Dieses, wo du von Mission sprichst, die eigene Lebensaufgabe, die eigene Mission zu erkennen und dieser Mission treu zu sein, trotz aller dieser anderen Elemente in uns, die uns in verschiedene Richtungen ziehen und ablenken und hinterfragen wollen. Das heißt, es geht um den Prozess und der Prozess setzt die Energie frei und der Prozess setzt die Wandlung frei.
Richtig. Und wenn du dann eine Maria von Magdala an deiner Seite hast, dann ist das schon ganz cool.
Verdammt Glück gehabt. Ja.
Genau.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben eine starke Anregung erschaffen. Und wer dieser Anregung folgen möchte und da in die Tiefe gehen möchte, hat verschiedenste Möglichkeiten, unter anderem deinen Text nochmal durchzulesen, dieses Osterfest, auf das wir jetzt zusteuern oder wo wir mittendrin sind, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, wirklich nochmal auf sich wirken zu lassen, zu gucken, wo stehe ich in meinem Prozess, wo möchte ich hin? Bin ich mit dem, wo ich gerade bin, zufrieden? Habe ich Zugang zu meinem Jesus, zu meinem wahren Selbst? In welchen Punkten verleugne ich mich? In welchen Punkten ziehe ich mich in meine Selbstgerechtigkeit zurück? Und wo bin ich mir treu, wie Maria von Magdala an der Seite ihres wahren Wesens. Was ist dein Abschlusswort?
Also, wenn wir der Essenz unseres Seins folgen, ist Sterben unvermeidlich und die Auferstehung kommt. Oft nicht so pünktlich, wie wir uns das wünschen, aber sie kommt.
Dankeschön. Wir sprechen uns wieder.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Alles Liebe.
Für dich auch. Danke.
Das war Wege aus der Mitte. Bewusstseinsentfaltung für Mensch und Unternehmen. Ein Podcast von Theresia Maria Wuttke. Idee, Konzept und Entfaltung Theresia Maria Wuttke. Moderation und technische Umsetzung Ulrich Allroggen. Grafikdesign Evelyn Allroggen. Musik Nishan Elvis von Stock Audios. Dieser Podcast erscheint monatlich und wird gehostet über podigy.com.